Olala, der Sex-Podcast mit Pascal Schäfers und Anna Lomberg.
Und heute mit Gast Charlie.
Hallo.
Beim letzten Mal habe ich das ja so ein bisschen plump gesagt, Charlie vom Sexverband. Heute kann man es nochmal richtig stellen. Wir sagen mal vom Charlie, unser Gast Charlie ist vom Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen.
Genau, kurz BEST.
Genau, dass wir nochmal das richtig stellen. Ja, vielleicht kannst du dazu gleich mal irgendwie was erzählen. Was bedeutet das und wofür setzt ihr euch ein?
Der Berufsverband ist ein Zusammenschluss von aktiven und ehemaligen Sexworkern aus allen möglichen Bereichen, die sich 2014 zusammengeschlossen haben, weil sie, ja, kurz gesagt, die Schnauze voll hatten, dass überall über Sexarbeiter berichtet wird, aber nie mit uns gesprochen wird, dass viele Klischees und einfach falsche Sachen im Raum sind. Und es war ein Versuch, zusammenzukommen, um sich zu wehren und sich auch gegenseitig zu unterstützen bei rechtlichen Fragen.
Ja.
Oder jetzt auch auf das Prostituiertenschutzgesetz, als das absehbar war, dass das kommt, war es einfach Zeit, dass man zusammenkommt und überlegt, wie man gemeinsam für seine Rechte und seine Anliegen eintritt.
Ja, ja. So. Das kann ja, glaube ich, jetzt für unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen in dem Sinne besonders interessant sein, für die vielleicht auch noch nicht so lange jetzt zum Beispiel bei Olala unterwegs sind oder über andere Plattformen, Häuser, was es sonst noch alles gibt. Wie kann man sich das vorstellen? Was für eine Arbeit macht ihr dann konkreter?
Zuallererst bieten wir eine Plattform. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ein Anlaufpunkt für Kollegen und Kolleginnen, sich zu solidarisieren und eine Gemeinschaft zu haben, wo sie unter ihresgleichen sind. Und dieses ganze Sexworker-Prostitutionsding normal ist. Wo man über das, was man tut, normal sprechen kann und auf die wahren Probleme oder auch auf die schönen Seiten gemeinsam irgendwie gucken kann. Und dann geht es natürlich auch darum, dass wir versuchen, Lobbyismus zu machen und als Betroffenenverband von zum Beispiel gesetzlichen Regelungen und Änderungen uns zu Wort zu melden und auch klar zu sagen, was wir fordern und was wir nicht wollen. Weil ganz oft über unsere Köpfe hinweg Dinge entschieden werden, wo wir dann am Ende mit klarkommen müssen. Und oft sind das Regelungen, die uns nicht unbedingt weiterhelfen, sondern eigentlich das Leben schwer machen.
Ja, jetzt würde ich einmal noch mal kurz, weil du das eben angesprochen hast mit dem Prostitutionsschutzgesetz, kann man das noch mal einfach für die Hörer auch noch mal so erklären, die vielleicht noch gar nicht sich damit dem Thema auseinandergesetzt haben?
Ja, das Prostituiertenschutzgesetz, ja, also nicht die Prostitution, sondern angeblich schützt dieses Gesetz uns, also die Prostituierten.
Ja.
Wobei ja schon der Name stigmatisierend ist, also wir viele unserer Kolleginnen oder Leute, die in irgendeiner Form Paysex machen, sehen sich nicht als Prostituierte, sie sehen sich auch nicht unbedingt als Sexarbeiter, aber das alles unter dem Begriff Prostitution zusammenzufassen, ist schon schwierig.
Ja.
So, und dieses Gesetz schreibt vor allem vor, dass sich Sexarbeitende oder alle Menschen, die in irgendeiner Art mit erotischen und sexuellen Dienstleistungen Geld verdienen, also auch Tantra-Masseure und Dominas, einem Anmeldeverfahren unterziehen müssen, ihre Daten in deiner Behörde hinterlegen müssen, einen Ausweis ausgestellt bekommen, den sie dann diskriminierenderweise immer mit sich herumtragen müssen, einen Lichtbildausweis. Und auch für die Betriebe hat dieses Gesetz extreme Regulierungen parat. Und es fasst auch schon zwei Kolleginnen, die zusammenarbeiten, als Betrieb auf. Also, und diese zwei Kolleginnen bräuchten jetzt nach dem neuen Gesetz eine Bordelllizenz, eine Erlaubnis.
Mhm.
Und die ist an teilweise nicht so sinnvolle und vor allem viele Auflagen geknüpft. Und im Moment finden wir das sehr schwierig, weil viele Arbeitsplätze, vor allem die von uns selbst so in kleinen Zusammenschlüssen organisiert wurden, ungewiss ist, ob die weiter so bestehen können.
Ja.
Also die Rechtsunsicherheit hat zugenommen unter diesem Gesetz.
Verstehe ich, ja. Und sag mal, Pascal, wie ist denn das bei dir? Was denkst du über dieses Prostituierten-Schutzgesetz?
Fühlst du dich überhaupt angesprochen davon als Mann? So.
Prostituierte, das sagt man irgendwie mehr zum Spaß mal, wenn man irgendwie, ne, also irgendwelche Freunde hat oder so und jemand weiß nicht, dann sagst du, ich bin Prostituierte.
Ja.
Weil es halt einfach so ein traditioneller Begriff ist, ne, irgendwie. Also ich glaube, einfach was ich allgemein von Kolleginnen und Kollegen immer erlebt habe, ist natürlich, dass es auf eine Weise an der Realität sehr vorbeigeht, weil auch die Frage ist, wer meldet sich überhaupt in irgendeiner Form auch vielleicht steuerlich manchmal an. Weil es etwas ist, was man vielleicht auch neben dem Studium mal macht oder so. Und es ist ein sehr grauer Bereich. Und da ist es natürlich gut, wenn prinzipiell die Möglichkeit besteht, das als einen Beruf anzumelden.
Das war ja schon seit 2002 möglich, dass man einfach ins Finanzamt geht und eine selbstständige Tätigkeit anmeldet. Und wie man das dann auch bezeichnet, ich glaube, viele Kolleginnen haben das einfach unter irgendwelchen unverfänglichen Begrifflichkeiten als Prostituierte getan. So,
Handwerk.
Also, und hier in Berlin zumindest und in anderen Bundesländern war es ja auch so, dass das Düsseldorfer Verfahren angewendet wurde. Das heißt, der Großteil der Kolleginnen zahlt längst Steuern.
Ja, so. Genau. Ja. Und, ja. Aber ja, also es ist immer eine Frage für jeden Einzelnen, wie er damit, glaube ich, umgeht und wie weit er da gehen will und wie weit er das professionalisieren will oder halt nicht. Gerade Ulala ist ja auch in so einem Bereich, wo man sich mal schneller anmelden kann und dann auch plötzlich Escort ist oder so und sich daran ausprobieren kann und da in eine Lage zum Beispiel kommen, gerade wenn man das ausprobiert, das ist ja nicht, man entscheidet sich nicht für einen Beruf in dem Sinne, also dass man wie sagt, ich will jetzt Schreiner werden und meldet sich dann einfach als Schreiner an, so ungefähr.
Ja, aber so wäre es jetzt nach dem neuen
genau, Gesetz, so wäre es.
Und Probearbeiten und, oder erstmal ausprobieren, ohne diesen Ausweis zu haben, theoretisch im rechtlichen Rahmen.
Also, man befindet sich viel schneller, sag ich mal, in einer komischen, illegalen oder rechtlich nicht klaren Situation.
Ja.
So, ne?
Ja, und in dem Fall, was du jetzt gerade beschreibst, also eben wie Olala jetzt funktioniert, das würde ja gar keinen Sinn machen, weil die meisten, es gibt ja Leute, die wollen, wie gesagt, einfach nur mal testen, die probieren das dann mal vielleicht auch gar nicht oder chatten nur und dann sofort, sind die schon wieder raus aus dem System. Das gibt es ja ganz oft.
Ja. Und ihr organisiert jetzt im September einen Hurenkongress.
Genau.
Ja. Das ist ja echt ähnlich wie Prostituierter, Hure, quasi als
überaffirmativ. Wort, wir hätten auch Domina, Huren,
Hobby. Ich finde den Namen so schön.
Hurenkongress. Genau, ich dachte, oder wir dachten, Hurenkongress ist ein schönes Schlagwort, was auch so ein bisschen Eyecatcher ist.
Ja.
Und da ist das Huren, die Hure durchaus mit Stolz gemeint. Ein Kongress, an dem sich die Huren treffen, zusammenkommen. Und auch mal ein paar schöne Tage haben. Also wir haben geplant, dass so wenig politische Inhalte wie möglich einfließen zu lassen. Okay. Wir beschäftigen uns jetzt seit Gründung eigentlich schwerpunktmäßig mit diesem Gesetz und der Politik dahinter. Und das ist super anstrengend. Es ist jetzt auf jeden Fall Zeit mal wieder für irgendwas, was Spaß macht und schön ist und wo wir unter uns sind und ein schönes Event zusammen haben.
Ja, und kannst du da nochmal so ein bisschen, der Kongress selber findet ja am 28. und 29. September statt.
Genau,
in Berlin. Genau, und wer wird da so beteiligt sein? Also, wer ist da dabei? Wer kann dabei sein?
Alle Sexarbeitenden im weitesten Sinne. Jeder, der irgendwie Geld schon mal gegen Sex getauscht hat oder gegen eine andere erotische Dienstleistung, kann zum Hurenkongress kommen, kann an unseren Workshops teilnehmen, kann sich mal ein paar neue Skills draufpacken, so Kolleginnen kennenlernen aus dem eigenen Bereich oder eben auch mal aus anderen Bereichen. So. Und ich glaube, das wird sehr lustig.
Ja, also, soweit ich verstanden habe, ist in dem Sinne auch andere, also die keine Sexarbeit gemacht haben, können sich auch nicht anmelden. Ne? Also es ist quasi ein safer Space.
Genau, der Kongress ist Sexworker only. Am ersten Tag werden Forschende anwesend sein, allerdings ist das so semi-permeabel gestaltet, dass die Sexarbeitenden auf die Forschenden zugehen können, wenn sie das wollen. Und es gibt zwei Workshops, die mit Forschenden zusammen stattfinden, einfach um Sexarbeit und Forschung näher, also die Leute aus der Sexarbeit mit den Forschern näher zusammenzubringen, um Sexarbeitenden eben auch die Möglichkeit zu geben, selber Einfluss auf die Forschung zu nehmen, weil auch heute noch ziemlich viel krude Forschung über Sexarbeit betrieben wird. Also wie so Dinge, dass alle Sexarbeiterinnen in der Kindheit missbraucht wurden, dass wir alle traumatisiert sind, entweder schon, also weil wir traumatisiert sind durch irgendwas in unserer Kindheit, in die Sexarbeit gegangen sind oder aus der Sexarbeit heraus traumatisiert werden. Also im Endeffekt werden wir für unmündig erklärt in manchen wissenschaftlichen Ansätzen. Ich glaube, es ist enorm spannend, mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, die uns gegenüber aufgeschlossen sind und uns als vollwertige Menschen respektieren und nicht als Forschungssubjekte für Forschung, die sich gut anhört am Ende.
Ja, mit politischen Zielen, die man vielleicht gar nicht dann vertritt.
Genau.
Das ist ja auch so voll das Schubladendenken. Also da sind wir ja wieder bei dem Punkt, wenn man jetzt mal überlegt, dass alle irgendwie, die sowas schon mal gemacht haben, in einer Art und Weise irgendeine bittere Vergangenheit haben. Ich meine, da gibt es ja so viele Studien, die das wahrscheinlich widerlegen würden. Würde ich jetzt mal
vermuten. Eben, und es müsste mehr noch in die Richtung geforscht werden und klar gemacht werden, was für Menschen wir sind, also was wir ganz normale Menschen sind, die eben aus welchen Gründen auch immer und wie häufig und in welcher Form auch immer Geld gegen Sex anbieten. Get over it.
Ja. So.
Und es gibt viele Forscher, die auf unserer Seite in Anführungsstrichen stehen, die das auch für einen richtigen Ansatz halten und mit uns gerne zusammenarbeiten. Und die Möglichkeit gibt es auf dem Sexarbeitskongress. Allerdings, wenn man jetzt nichts mit Forschenden zu tun haben will, muss man auch mit denen nichts zu tun haben.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall auch ein Safe Space für Sexworker. Und der zweite Tag ist dann nur für uns.
Okay.
Und die Workshops.
Genau, die Workshops wollte ich auch gerade fragen.
Es ist ja wahrscheinlich selten, dass man, also ich habe als Escort noch nie einen Workshop besucht.
Ja. Na dann,
also das ist dann immer ein Learning by Doing, ne? In dem Sinne, dass man quasi einfach dem so eine Praxiserfahrung hat dann und quasi und sich das auch über Kunden teilweise sich ja auch selber erweitert, das Repertoire, was man so vielleicht anbieten kann. Ich weiß noch, ganz am Anfang habe ich einfach ja nur erotische Massagen angeboten. Und dann hatte ich irgendwann einen Stammkunden, der war Physiotherapeut. Und der hat mir dann irgendwann nochmal richtig massieren beigebracht.
Wie freundlich,
ne? Ja, genau. Ja. Nee, aber ja. Ich wollte nur überleiten zu den Workshops.
Ja, das ist super. Also ich habe von Kolleginnen auch schon viel gelernt, zum Beispiel von Josefa Nereus, ihre Handjob-Techniken, die ich mittlerweile bei meinen Dates auch gerne anwende, weil es auch zielführend ist. Und das hat mir tatsächlich geholfen und ich dachte, und habe jetzt verschiedene Kolleginnen haben wir angefragt bei uns aus dem Verband, die in manchen Dingen schon sehr professionell unterwegs sind. Und so haben wir ein sehr buntes Workshop-Angebot zusammengestellt, also von einem Dirty Talk Workshop über Selbstverteidigungstechniken, Sexualbegleitung, also das ist ja sowas Neues, so eine neue Nische, die gerade aufgeht, ein neuer Branchenzweig, da so ein Einstieg, wie kommt man da rein, was erwartet einen, was sollte man sich vielleicht nochmal draufpacken, bin ich geeignet dafür. Und genau, Christina Marleen, die einen Vögeln leicht gemacht Workshop konzipiert hat, wo man lernt, wie man Penetration ohne Bioschwanz hinbekommt, also mit Händen oder anderen Hilfsmitteln weibliche oder auch männliche Kunden zufriedenzustellen, Bedürfnisse zu erfüllen. Aber auch so Sachen wie Psychohygiene und Selfcare im Arbeitsalltag, also auch wie komme ich mit problematischen Kunden klar, wie ziehe ich Grenzen?
Gutes Thema.
Wie verarbeite ich das, so dass ich nachhaltig gesund bleibe bei dem, was ich tue? Ja. Genau, das soll am ersten Tag stattfinden, wo es auch diese zwei forschenden Workshops gibt. Und am zweiten Tag wollen wir so ein offeneres Format machen, also ein Barcamp für die Leute, denen das was sagt. Das bedeutet, unter einer Moderatorin, die das ein bisschen anleitet, sammeln wir alle Aspekte, die auch die Teilnehmenden von dem Barcamp mit einbringen. Alles, was von Interesse sein könnte, was sie teilen wollen oder Fragen, die sie haben. So ein bisschen, was es auch vorbereitet, zum Beispiel zu Buchhaltung und so.
Okay.
Dinge, die aufkommen könnten, haben wir schon ein bisschen Input da, aber es können sich an dem Tag spontan Gruppen zusammentun und zu Themen, die sie interessieren, arbeiten.
Also können wir sagen, der erste Tag ist ein bisschen so organisiert quasi, bestimmte Abläufe.
Auch ankommen und die Leute ein bisschen kennenlernen. Abends feiern wir eine kleine Party.
Schön, und der zweite Tag ist einfach so aufgelockert, ja?
Genau, der zweite Tag soll halt auch von den Teilnehmern leben.
Ja.
Also wir glauben fest daran, dass die Kolleginnen selber ganz viele Dinge haben, die sie auch mal ansprechen wollen oder die ihnen auf der Seele brennen, und dafür ist dann Platz am zweiten Tag.
Sehr
auch Fragen zum Prostituierten-Schutzgesetz, wenn es die noch gibt,
ja,
oder Strategien, wie man damit umgeht.
Ja, klingt auf jeden Fall super spannend, und wir gehen ja auch hin, Pascal und ich.
Ja.
Wir machen da, wir nehmen was auf, vor Ort.
Ja, genau. Wir werden mal schauen, was da so für Themen aufkommen und Leute fragen. Und dann melden wir uns dann, glaube ich, in der übernächsten Folge, ne? Dann schon.
Genau, also jetzt.
Dann von der Veranstaltung. Was mich ja noch besonders mal interessieren würde, ist, wie viele Männer da eigentlich, Cis-Männer, unterwegs sind. Ich selber lerne ja auch immer mehr Frauen kennen als Männer, die das tun. Und meistens aus dem homosexuellen Kontext. die, glaube ich, auch nochmal anders organisiert sind.
Weiß
ich
nicht genau. Eine gute Frauenquote in der Sexarbeit.
Ja.
Und kein Gender Pay Gap, würde ich mal behaupten. Oder wenn, dann einen umgekehrten.
Also ja, der ist ganz klar feststellbar. Männer kriegen, das habe ich auf jeden Fall immer erlebt, Männer kriegen weniger, wenn ich mit Freundin zusammengearbeitet habe, dann war immer klar.
So fühlt sich Diskriminierung an.
Naja, ist ja auch immer noch okay, deswegen. Ja,
also das ist so, ist das so, dass Männer weniger bezahlt werden als Frauen?
Ja, also man kann es ja jetzt nicht so direkt wahrscheinlich statistisch erheben, aber sag ich mal, von so einem Art vergleichbaren Angebot, wo man sagt, so dieser gute Mittelwert, also was ist so ein Mittel-Escort-Preis, ne? Also wo es jetzt nicht um so High-End-Luxus geht, wo irgendwie 600 Euro die Stunde zahlt und aber auch nicht irgendwie 50 Euro. Und da habe ich mich, glaube ich, immer in der Mitte bewegt und das waren immer 150 Euro die Stunde. Und ich glaube, bei Frauen ist es auf jeden Fall 200, 250.
Ja.
Ah, in Berlin. So. Aber tatsächlich genau, 20 Euro mehr kann man auf jeden Fall, also da ist finanziell.
Genau, also 150 ist auch nicht Berlin, das muss ich sagen. Okay. Also da hatten wir, das hatten wir im vergangenen Podcast mal thematisiert. Das ist tatsächlich, also ich bin vor irgendwie 2 Jahren nach Berlin gekommen aus einer anderen Stadt und dass ich eigentlich theoretisch meine Preise nicht mehr aufrechterhalten konnte. Mhm. Weil alles, also die Preise so im Keller sind auf eine Weise, weil es so viel Angebot gibt an Menschen, die das hier tun, im vergleichbaren sozialen Kontext, also dass man irgendwie gebildet ist und Herkunftsdeutsch und so. Genau, also hier müsste ich 100 Euro nehmen wahrscheinlich.
Ja, okay, das ist definitiv ein Unterschied. Ja. Und deine Frage ist jetzt auf den Verband bezogen, also mit der Struktur?
Ja, ich bin ja nicht dabei, deswegen habe ich das ja auch jetzt alles neu. Deswegen frage ich einfach als direkt Interessierter.
Ich schätze, es sind so 5% Männer aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also von Tantra-Masseuren über Escorts, jetzt auch nicht unbedingt nur heterosexuelle Escorts. Das ist sehr bunt. Wir haben eine Handvoll Männer in unserem Verband. Ja.
Was mich ja nochmal interessieren würde, ist, wie du da eigentlich dazu gekommen bist, so aktiv
Hatte ich nicht vor.
Zu kämpfen.
Ich habe mich eigentlich von politischer Arbeit verabschiedet, als ich mit dem Escort anfing.
Wann war das?
Vor gut 5,5 Jahren. Also ich mache seit 5,5 Jahren Escort. Habe mich lange, lange durchgerungen, bis ich mich getraut habe, das dann wirklich anzugehen. Bestimmt 10 Jahre vorher drüber nachgedacht, ob ich das wirklich mache oder nicht und wie und ob das gut sein kann. Und,
du meinst jetzt das Escort?
Das Escort-Ding so sein. War ein langer Prozess.
Und kannst du da ein bisschen erzählen, was da so drin Thema war? Weil das ja bestimmt für viele andere auch...
Na, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das wirklich so gut ist, wie es scheint. Also, dass es so wirklich so viel Geld gegen einfach nur Sex sein kann. Das war irgendwie... dachte ich, wo ist der Haken? Da kann was nicht dran stimmen.
Ja.
Das kann nicht gut sein. Also, lass mal lieber die Finger von.
Ist das so ein bisschen wie das gesellschaftlich Unbewusste, was einem auch immer erzählen will, dass man ja eigentlich... dass irgendein Haken dran sein muss oder so.
Ich hatte alle Klischees im Kopf und keine echten Berührungspunkte zu der Branche, die mir irgendwie hätten ein echtes, ein realistisches Bild zeigen können von dem, was mich erwartet. Und das war nicht halb so wild und dramatisch und gefährlich wie das, was ich halt mir vorher darunter so an Ängsten vorgestellt habe.
Und war das eher, weil das von der Gesellschaft aus kam oder weil du dir die selber irgendwie...
Das ist so eine wilde Mischung.
Ja.
Ahnungslosigkeit wird halt mit irgendwelchen Dingen, die man so aufschnappt, ob es jetzt im Fernsehen oder in der, wo auch immer ist, ne? Füllt.
Genau, obwohl es ja wieder, das ist ja dann auch wieder so ein Klischee, wieder diesen schönen Film mit hier Julia Roberts und Richard Gere, wo dann jeder sagt, das ist doch dann der Traumjob.
Ja.
In dem Fall.
Wenn man Richard Gere trifft, klar. Ja. Aber ansonsten ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja. Also ein Hoch auf Richard Gere, der sich gerettet hat.
Also. Ja, aber also ich meine, wir haben das ja auch ein bisschen gemerkt, als wir diese Aufnahmen hatten für Spiegel TV. Das kommt ja dann irgendwann auch im nächsten Monaten im Fernsehen, wo wir gefragt wurden, was wir da so machen mit dem Podcast hier und so. Und dann erzählt man da einfach, also bei mir ist das einfach erstmal so, ich erzähle da positiv drüber und ich finde das toll und geil, dass ich das mache, so ungefähr.
Das ist auch dein Erlebnis in der Sache selber.
Genau, als Betroffener. Und ich mache das irgendwie mit einer Leidenschaft und so. Und dann merkt man aber, dass immer die Fragen kommen. Also irgendwo muss doch der Knackpunkt
sein. Ja, genau. Also, ja. Direkt auf.
Aber das ist leider nichts. Es tut mir leid.
Ja. Ja, da musst du einen Vollschaden haben. Anders kann es nicht sein.
Wahrscheinlich dann.
Völlige Verblendung.
Und dann war es dann tatsächlich eine unangenehm zu Ende gehende Beziehung, wo ich mir gesagt habe, so nee, also dieses, wie ich meine Intimität, mein Beziehungsleben, mein Sex im Moment organisiert hatte die letzten Jahre, das hat mich echt nicht weitergebracht und auch nicht glücklich gemacht. Und jetzt muss ich doch nochmal was anderes probieren. Das fiel dann auch mit so einem Neujahrsding zusammen, wo man sich dann gute Vorsätze macht. Und ich mich tatsächlich im Morgen des 1. Januars angefangen mit meiner Internetrecherche über Escort-Seiten und mich mal umgeschaut, was gibt's da eigentlich, wo könnte ich mich sehen, so, und habe eine gefunden, wo ich den Auftritt, Online-Auftritt auch angenehm fand. Da standen dann nicht schon gleich irgendwie die ganzen Services, Analsex und was weiß ich, was man anbietet, sondern das war so ein bisschen irgendwie angenehm und seriös. Dann habe ich mich bei denen gemeldet und dann ging alles ganz schnell. Also 2 Wochen später hatte ich mein erstes Date und das war erstaunlich einfach, sage ich mal, und auch sympathisch. Also es war echt eine nette Begegnung und seitdem bin ich tatsächlich glückliches Escort. Mhm. Ja. Und die ersten 2 Jahre dachte ich, ganz vermessen, ich bin die einzige Glückliche in der Branche, weil ich das richtig gemacht habe und alle anderen sind bestimmt ganz arme Schweine eigentlich oder wie auch immer. Es hat sich also weiter in mir gehalten. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, oh, kann super sein. Dachte aber, ich bin halt die Einzige.
Aber gut, dass du es nochmal sagst, weil jetzt würde mich nämlich nochmal was anderes interessieren. Wenn du dir diesen Weg gesucht hast, zum Escort zu gehen über eine Agentur, hättest du dir das damals vorstellen können, zum Beispiel, wenn es so eine App gegeben hätte, schon vor 5, 6 Jahren oder na, diesen Weg für dich alleine zu gehen? Dann zu sagen,
ja, theoretisch schon, praktisch bin ich so gar nicht mit dem ganzen Technologie, also ich bin irgendwie nochmal 10 Jahre zurück.
Okay, also würde es eher in der Technik dann liegen, aber nur die Überlegung an sich.
Ich habe zwischendurch auch Ulala gemacht und wenn ich in Zukunft, wenn der Kongress durch ist, habe ich auch wieder mehr Zeit, mir Dates zu organisieren auf eigene Faust und werde dann auch nochmal, jetzt wo Ulala die Funktionen und die Art und Weise hinten ein bisschen umgestellt hat, das nochmal wieder ausprobieren. Damals ich bin nicht so die in Kommunikation und Messages schicken und irgendwas.
Ja,
aber das ist bei der Agentur.
Genau, und aber jetzt kennst du dich ja auch aus. Jetzt hast du jetzt Männer getroffen, weißt du,
werde ich das definitiv nochmal probieren und aber ich doch gerne über meine Erfahrungen.
Genau, aber ich frage mich gerade, wie das ist für jemand, der ganz neu so und sagt, jetzt möchte ich Escort werden. Würde ich dann wahrscheinlich auch eher den Weg zu einer Agentur suchen?
Wenn man vorher schon Tinder-Dates gemacht hat, was ja
vielleicht ähnlich ist, dann genau. Ist das ja, stimmt.
Nur so ein, ach, dann mache ich halt so Lala-Ding.
Ja, stimmt auch.
So, ja. Dann halt mit Geld.
Ja. Es ist eigentlich dieselbe Situation.
Ja.
Ja. Ein anderes Spiel.
Ja, genau.
Okay, und dann hat sich da quasi, wurdest du da irgendwie immer selbstbewusster mit der Zeit in dem Sinne? Und
für mich
hast du gedacht,
auf jeden Fall eine steile Selbstbewusstseinswachstumskurve in den ersten 2 Jahren Escort. So, das macht schon was mit einem egotechnisch auch zu wissen, ey, man
kenne ich.
Kann da auch viel Geld für haben und kriegt dafür teilweise mehr Anerkennung und Respekt auch vom Kunden, nicht nur in monetärer Form, sondern auch so zwischenmenschlich als in so mancher Beziehung, für die man sich schon krumm und dumm gemacht hat. So, das war sehr erhellend. Also für mich auch durchaus ein feministischer Akt oder Prozess. Und dann bin ich irgendwann auf den Hurenstammtisch zufällig gestoßen im Internet und dachte, das klingt ja interessant, mal gucken. Bin dahin und war total überrascht über die anderen Kolleginnen. Also das erste Mal an dem Tisch konnte ich nicht glauben, dass das jetzt alles Huren oder Sexworker oder was, die sahen so
normal aus. Ah ja, dann kam auf einmal dieser Moment, oh, es geht noch anderen auch gut.
Ja, in der Agentur lernt man die nicht kennen gerade, ne, wahrscheinlich.
Mal über ein Doppeldate eine andere Kollegin, aber das ist auch nett, ja. Aber auf unseren Bereich geschlossen und ich dachte immer, Gangbang-Partys, wer sowas macht, oh mein Gott. Mhm. Und habe dann die erste Gangbang-Lady am Huren-Stammtisch in Hamburg kennengelernt und musste das erstmal verdauen und klarkriegen, dass es eigentlich für jeden Bereich in der Sexarbeit eine Daseinsberechtigung gibt, weil die Arbeitsbedingungen so verschieden sein können und sich jede tatsächlich das raussucht, was zu ihr und ihren Dingen so am besten passt. So.
Ja.
Also selbst die Straßensexarbeit ist, glaube ich, nicht nur mit negativen Aspekten behaftet.
Ja.
Also das glaube ich, weiß ich mittlerweile einfach.
Ja.
Aber es war ein langer Prozess, das zu erkennen.
Okay, das ist spannend. Ja.
Das ist definitiv spannend. Weil das würde man ja jetzt immer ein bisschen anders beurteilen, einfach weil man dann weiß, da ist halt jemand, so ein Geldzieher im Hintergrund in den meisten Fällen.
Ja, das glaube ich mittlerweile auch nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass diese selbstbestimmt arbeitende Kollegin die Ausnahme ist. Ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass das die Regel ist. Wir sind halt einfach öffentlich nicht sichtbar. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, ich bin eine glückliche Hure, weil was sagen die Nachbarn, die Eltern? Ja. Das ist ein super komplexes Thema. Das heißt, wir halten uns alle bedeckt.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass wir nicht existieren. So, und ich fand es total bereichernd, jetzt so viele Kolleginnen auch aus anderen Bereichen kennenzulernen, weil ich dadurch auch festgestellt habe, hey, in dem Sektor Paysex gibt es für mich auch nach hinten raus eine Perspektive. Ich kann damit alt werden. Es gibt so viele verschiedene Bereiche, wo Frauen erst im gehobenen Alter erfolgreich sind.
Ja, und genau das finde ich jetzt auch nochmal interessant, wenn ich sage, irgendwie sexuell fühle ich mich jetzt nicht mehr, jetzt möchte ich den Sex irgendwie nicht mehr teilen mit anderen. Ja, gibt es ja auch andere Möglichkeiten, ne?
Kann in den Fetischbereich gehen, man kann Massage machen, man kann in den Pornobereich gehen, man kann Sexualbegleitung machen, also man kann sich auf eine andere Zielgruppe spezialisieren, man muss sich nur mal umgucken, was es alles gibt und gucken, was könnte für mich noch interessant sein. Ja.
Bei mir hat sich auch das Profil ja über die Jahre verändert. Am Anfang war ich noch der Jüngling.
Ja.
Und jetzt bin ich der Mann.
Ja, jetzt bist du ja echt ein Mann.
Danke.
Ich habe als studentisches Escort angefangen und das kann ich auch nicht ewig fahren. Das ist ja klar. Ja. So. Und ich habe auch Lust auf mehr Fetisch und mehr so ein bisschen verrückte Sachen und noch mehr Performance dahinter und auch menschliche Abgründe.
Ja.
Im Moment macht mir das Prostituierten-Schutzgesetz ein bisschen schwierig. Da braucht man die Anmeldung, um in einem Club oder in einem Dominar-Studio arbeiten zu können. Und das schränkt die Auswahl teilweise ein oder die Möglichkeiten.
Ja.
Wir kommen ja zum Kongress und da werden wir einfach nochmal ein bisschen weiter in die Tiefe.
Ja, und in die Weite.
Ja,
eben. Und freue mich auf alle anderen Kolleginnen, die kommen.
Ja.
Wir wünschen uns, dass es vielfältig wird. Und vielleicht noch ganz kurz dazu, der Kongress, haben wir das Preissystem so gestaltet, dass es wirklich für alle Kolleginnen möglich ist zu kommen. Das heißt, wenn man ein bisschen mehr Kohle hat, dann kann man sich ein etwas teureres Ticket aussuchen. Und wenn man gerade ganz knapp bei Kasse ist, weil es einfach nicht läuft oder man krank war und kein Geld verdient hat, kann man auch eins der Umsonst-Tickets bekommen, wenn man mich kurz anschreibt. Muss man auch nicht groß begründen, einfach nur einmal.
Oh, das ist aber auch eine schöne Idee.
Genau.
Also, weil es ja jeder gerade in unterschiedlichen Lebenssituationen und der eine hat mehr zur Verfügung, der andere gerade ein bisschen weniger.
So ist das in der Sexarbeit.
Ja, so ist es auch generell im Leben, würde ich mal meinen.
Ja, das ist
richtig. Ja. Schön, gut.
Na dann. Guckt auf unsere Webseite www.hurenkongress.de.
Genau, am 28. und 29. September in Berlin.
Genau. Ich freue mich auf euch.